Hallo Welt. Welt.
Wir sind die Netztheologen, ein Podcast über Digitales, Technik und Christentum, Glaube, wie verbindet man die ganze Chose. Wir sind Roman, Dozent und Theologe und Philosoph. Und Chris, ich bin auch Theologe und Nerd und wir machen diesen Podcast seit ein paar Jahren. Heute geht es um das Thema, kann ich nicht eigentlich nur Podcasts hören und muss nie wieder an einen Gottesdienst gehen? Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, und zwar Gerion. Das ist Kinofahrer in den sozialen Medien, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Münster, der zum Thema Liturgie forscht, ein Seminar zur Audiohomiletik hält und einen genialen Podcast hat, der sich nennt Vier Augen für ein Halleluja, ist auch Teil von unserem Yeet-Netzwerk. Hallo Gerion, schön, dass du heute dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
Genau, wir haben uns unterhalten über eben Gesagtes. Das war die Ausgangsfrage sozusagen, kann ich nicht einfach nur Podcasts hören, aber es war ein wilder Ritt. Was ist Kirche eigentlich? Braucht man das noch? Wie macht das der Osten, also die östliche Kirche? Genau, müssen wir beten oder sollten wir es gleich ganz lassen? Und hat die Kirche nicht einfach sowieso alles verkackt? Dann viel Spaß damit. Und wenn ihr Feedback dazu habt, schreibt uns gerne. @netztheologen oder bei Instagram und anderen sozialen Medien oder per E-Mail an info@netztheologen.org.
Ab geht's.
Ich habe die Frage bekommen und ich fand die eigentlich ganz interessant. Jemand ist auf mich zugegangen und hat gesagt, ich gehe gar nicht mehr in den Gottesdienst, weil ich höre mir jetzt einfach Podcasts an. Mach doch mal eine Folge darüber, ob man überhaupt noch in die Kirche gehen muss, sozusagen. Ich habe natürlich jetzt das bisschen verschärft dargestellt, aber ich fand die Idee total cool. Also was ist eigentlich Gottesdienst und warum sollte man da noch hingehen, wenn es manche Sachen auch digital gibt? Also das ist natürlich nicht die Hauptfrage, aber das fand ich als einen interessanten Denkanstoß. Ja. Weil ich kenne das tatsächlich auch ganz ähnlich in einer anderen Situation. Und zwar habe ich mir das öfter mal gedacht in der klassischen frontalen Lehre, Schule, Universität oder so auch immer. Ich habe zum Beispiel mal eine Programmiersprache gelernt und ich konnte mir dann hier kostenlos über irgendeine Education-Plattform im Internet, konnte ich mir dann diese Programmiersprache erklären lassen und von dem Typen, der sie erfunden hat. Und das ist natürlich, also er hat es auch gut gemacht, ist ja auch nicht gleich, aber das ist natürlich genial. Also du kannst sozusagen in diesem Frontalunterricht die besten Leute der Welt, die das halt am allerbesten können, das rüberbringen oder vielleicht sogar selber gemacht haben, kannst du dir da reinziehen und das erklären lassen. Und das heißt natürlich, dass Frontallehrende in der Uni zum Beispiel, in der Schule, wo das, weiß das Konzept ist, macht man auch nicht mehr so, aber wo es noch ist. Und natürlich auch in der Kirche kannst du quasi dieses Frontalzeug wunderbar durch so einen Podcast oder ein YouTube-Video oder irgendwas anderes abbilden. Und hast da dann, also andersrum gesprochen, du musst als lokale Pfarrperson oder als Lehrerin oder was auch immer, musst du sozusagen dann mit diesen Besten der Welt auf diesen digitalen Plattformen konkurrieren. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und deswegen finde ich diesen Gedanken ganz gut. Also wenn mir mein lokaler Pfarrer komplett zum Hals rausrennt, weil der ist halt ganz okay. Ich kann mir aber die weltbesten Podcasts zu, keine Ahnung, theologischen Themen anhören. Warum sollte ich das dann nicht machen? Das fand ich erstmal cool. Und natürlich kommt dann direkt die zweite Frage im Anschluss. Ja, ist es denn überhaupt das Wesen, um was es geht im Gottesdienst? Ne? Ist es das, dieser Frontalunterricht in der Predigt? Da gibt es natürlich auch eine gewisse Historie, gerade in der evangelischen Kirche, dass da sehr viel Wert auf das gelegt wird, was von der Kanzel runterkommt. Und dann sind wir auch schon mitten im Thema drin. was kann man da ersetzen, was nicht? Was sollte Gottesdienst eigentlich sein? Wo müssen wir hin? Und vielleicht kann man auch überlegen, was muss die Christenheit machen, um diese Gottesdienste nicht einfach in der Versenkung verschwinden zu lassen. Ja. Was wir auch gemerkt haben ist, es gibt hier wahrscheinlich ein paar Schnittmengen mit einer Folge von uns, die heißt Digitale Kirche. Der könnt ihr euch, wenn es euch interessiert, auch nochmal zusätzlich reinziehen dazu und dann erzählen, uns schreiben, was es da an Doppelungen gab.
Ich steig mal nach deinem Kommentar kurz ein mit meinem Gedanken dazu. Also ich hab auch noch mal ChatGPT gefragt, was es für digitale Angebote seitens Kirchen oder seitens christlicher Religion gibt im Internet, beziehungsweise an digitale Angebote insgesamt. Und es hat mich überrascht, wie viel da rauskam. Und ich glaube, das ist schon eine Entwicklung, die ganz jüngster Zeit ist. Und das hatte wahrscheinlich viel mit Corona zu tun gehabt, wo man keine Versammlung mehr in der Kirche hatte und dann musste man eben irgendwelche Ersatzangebote pushen und vielleicht haben die sich auch zum Teil etabliert. Und an sich ist die Debatte ja nicht neu, also Fernsehpredigten sind ja schon uralt und da war wahrscheinlich schon immer die Frage, ersetzt das jetzt den Gottesdienst oder wie steht Fernsehpredigt oder sowas wie Bibel-TV, ist ja auch ein ewig alter Sender. Aber jetzt durch die digitalen Angebote hat sich sozusagen das Feld viel stärker erweitert, ja. Du hast jetzt nicht mehr nur irgendwie eine Predigt, die du bei YouTube oder was auch immer sehen kannst, sondern du hast Beicht-Apps, Online-Seelsorgeberatungsgeschichten, Apps fürs Gebet und für Kalender und das ganze Heat-Netzwerk ist ja letztendlich auch diese Pluralisierung von Angeboten, ja. Und dann rückt natürlich diese Frage nochmal stärker in den Raum, inwiefern bleibt von der Kirche eigentlich noch was übrig oder lässt sich eigentlich alles so in kleine Bauelemente zerlegen und dafür kriegen wir jetzt einfach eine App oder was? Das war so mein Gedanke dazu. Und es gibt scheinbar echt viel, also das Angebot ist echt heftig.
Ja, ich glaube, es gibt viele Angebote, aber man, also dieses, ich würde immer sagen, du kannst nicht das Digitale gegen das Präsentische ausspielen, weil von dem, was wir sozusagen auch aus Studien wissen, ist es schon so, es gibt eine gewisse Überschneidungsmenge an Menschen, die das hören und dann eben doch einen deutlichen Unterschied. Und wenn ich jetzt, also mal statistisch gesehen, wenn wir uns einen normalen Sonntagsgottesdienst angucken, da gibt's in Deutschland an einem normalen Sonntag etwas über 11.500 Gottesdienste und die sprechen um die 356.000 Menschen an. Das sind Zahlen von 2022, aber das sind so die aktuellsten, die wir da sozusagen gerade aus der EKD-Zählung haben. Das heißt, der normale Sonntagsgottesdienst spricht ungefähr 1,9% der Kirchenmitglieder an. Das sind an ein paar Stellen wahrscheinlich mehr und in anderen Regionen noch mal weniger. Aber das heißt, pro Gemeinde sitzen da statistisch etwa 30 Leute im Gottesdienst. Und dafür geht viel Zeit drauf. Und gleichzeitig ist das ja auch keine wahnsinnig junge Mannschaft, die dann da sitzt, sondern häufig eben im Alter eher über 50 als unter 50. Und ich glaube, ein Trend, den wir sozusagen sehen werden, ist, dass dieser klassische Sonntagsgottesdienst sich nicht komplett ausstirbt, aber der wird einer Veränderung durchzogen werden, allein weil diese klassische Gottesdienstbesucherschaft, die diesen Gottesdienst immer gefeiert hat, so nicht mehr existiert. Und ich glaube, die junge Generation wünscht sich eine andere Spiritualität, eine andere Form von Liturgie. Das heißt nicht, dass die Predigt verschwindet. Das heißt auch nicht, dass wir nie wieder ein Kyrie-Gebet haben. Aber ich glaube, das wird einfach liturgisch ganz, ganz anders. Und dann kommt dazu dieses spannende Teil der Online-Angebote, die liturgisch ganz andere Dinge einfordern. Also das, was wir bei Corona ja ganz viel erlebt haben, ist, die sonntägliche Liturgie haben wir dann jetzt halt gestreamt. Aber das funktioniert ja so nicht, weil das ist keine Liturgie fürs Netz. Also 45 Minuten Gottesdienst ist dann schon viel, sich das anzugucken. Vor allem, wenn dann auch noch die Aufnahmequalität übersichtlich ist. Also der Fernsehgottesdienst läuft gut, der erreicht so eine Quote von 6,9. Das ist im Fernsehen gar nicht so schlecht. Aber das kann der normale YouTube-Gottesdienst ja so nicht erreichen. Und der erreicht meistens eben tatsächlich sowieso die Hochverbundenen, die sonst halt auch wahrscheinlich vor Ort gewesen wären. Das haben Studien auch gezeigt.
Also das heißt, auch die Formate von Gottesdienst müssten in Online-Übertragung oder in Fernsehübertragung neu zugeschnitten werden. Bestimmte Elemente der Liturgie müssten wegfallen und andere stärker in den Fokus rücken und so.
Naja, also Jeet-Netzwerk habt ihr ja angesprochen, Theresa Brückner, Theresa Liebt, macht ja mit Brot und Liebe genau das. Das ist ja ein fürs Online-Format entwickeltes Format. Und das, glaube ich, ist eher zukunftsträchtig für online als ich mache jetzt meine Sonntagsliturgie und stream die halt.
Ja, mir geht es aber auch noch um eine Stufe mehr Meta oder mehr tiefer. Ne, dass man, also ich habe ja vorhin schon den Vergleich gezogen mit der Lehre, wo man jetzt zum Beispiel im schulischen Bereich ja auch schon lange, zumindest in den meisten Bundesländern, davon abgerückt ist. Da gibt es auch gute Studienlagen und so. Ich kenne mich jetzt nicht super aus. Ich bin nämlich eben auch einfach kein Lehrer. Aber da hat sich der Gottesdienst, die Schule, der Unterricht ja schon sehr verändert gegenüber von vor 20 Jahren oder wann auch immer. Und dass man eben da generell, dass es besser ankommt, wenn die Leute das irgendwie erleben, selber machen, ne, selbst was rausfinden, diskutieren und nicht nur von vorne erzählt bekommen, wie was ist. Und das ist ja jetzt wirklich keine neue Erkenntnis. Aber viel, was in der westlichen und Kirche vor allem so ist, also das hatten wir auch schon mal, dass da zum Beispiel bei der Orthodoxie in der Öst- und Ostkirche da ja auch ein bisschen ganzheitlicher gedacht wird, jetzt ohne es überholen zu wollen. Aber dass wir da eben in diesem Frontalmodus drin sind und dass das natürlich einfach eine Kultur ist, in die sich durch, weiß ich nicht, unsere Kultur gezogen hat in den letzten Hunderten von Jahren. Ne? Und dass das eben nicht mehr funktionieren wird, außer vielleicht im Broadcast-Sinn. Ne? Also wenn ich jetzt einen Podcast habe, das funktioniert ja. Ne? Also so ein Podcast, der wird gehört und das ist ein klassischer Bespielungs-, ne? Also du wirst dann halt bespult von irgendwas. Aber das und wenn du Gottesdienst zum Beispiel als was erlebst, was dir von vorne zugespult wird, sei es jetzt Musik, die du dir so anhören kannst und eben eine Predigt, die du dir so anhören kannst, dann wird es natürlich keine Zukunft haben, weil das kannst du dann wirklich einfach ersetzen. Aber das Interessante beginnt ja dann, wenn du nicht überlegst, wie kann man das Format jetzt irgendwie ins Internet reintragen oder wie macht man das, sondern das eben noch ein Stück weiter zu denken, welche Elemente, die sind einfach irrelevant dann auf der analogen Ebene, wie zum Beispiel vielleicht sowas Frontales. Und was sind Formate, die halt viel, viel besser laufen? Und auch das sieht man ja im Internet, ne? Also, dass du sagst, in den sozialen Medien, da hast du ja viel, wo dann zumindest rudimentär diskutiert werden kann oder man mal eine Frage stellen kann oder so. Und da hast du das ja so ein bisschen. Und das müsste es ja wahrscheinlich auch viel, viel mehr im Analogen geben. Also da gibt es, glaube ich, wenig Konzepte, die sich wirklich durchgesetzt haben. Einige coole Ideen. Man muss da wohl vor allem auch die Fresh Eggs-Bewegung aus London bzw. Großbritannien erwähnen, die sich halt, die da ein bisschen weiter sind als die Deutschen, was die Kirchenfinanzierung angeht, weil die nämlich einfach keine Kohle mehr haben. Und da kann man so ein bisschen hingucken, vielleicht, wie es bei uns auch mal aussehen wird. Die da coole Wege gehen und dann halt überlegen, was macht man so. Und geht es, glaube ich, überhaupt nicht so drum, lass doch jetzt mal, weiß ich nicht, irgendwas bunt anstrahlen oder mal eine andere Musik spielen oder so, sondern da geht es um viel fundamentalere Geschichten. Und bis hin dazu, braucht man überhaupt diesen Raum der Kirche oder geht es nicht viel mehr um, kleinere, dynamischere Sachen, die irgendwie, aber irgendwie, was natürlich meiner Meinung nach schon cool wäre, wenn man irgendwie eine Art Begegnungsraum hat, ne, der auch eben über den Bildschirm hinausgeht. Das ist, glaube ich, ja schon was sich auch viele Leute wünschen. Und das könnte ja auch so eine Art Auftrag sein. Ne? Also es kommen ja immer wieder Studien rein, die auch gerade in jungen Generationen von Vereinsamung das wahrnehmen, ne? Dass es größere Vereinsamung stattfindet. Und alle Sachen, die halt passieren, ne? Dass man da halt irgendwie guckt, wo ist man da gebraucht und welche Formate werden da gebraucht.
Ich finde das eine ist, es gibt ja immer wieder mal solche Formate, also Thomasmesse und so, das sind ja alles sehr partizipative Formate, die sind aber eben im Moment so ein Randgeschehen, die dann mal stattfinden und aber dann sozusagen vielleicht einmal im Vierteljahr oder so, auch weil die letztendlich ja personalintensiv sind in der Vorbereitung, das kannst du als Pfarrer eben auch nicht alleine machen.
Also ein Event, ne? Das ist halt dann.
Ja, genau. Ich habe früher in London studiert, ich kenne diese Fresh X-Bewegung, ich kenne auch sozusagen das, wie die Gemeinden in London oder in England generell ticken und da zum Beispiel ist sehr spannend zu sehen, dass das beste Format, was die Church of England gerade hat, ist der Evensong. Also abends um 17 Uhr, meistens eben auch werktags, durchaus auch nicht, also hochliturgisch, weil da eben wird viel gesungen, es wird so Psalmen gesungen und so weiter. Und das ist das beste Format, was die haben, weil die Leute da hinkommen. Also es ist sehr interessant, ich glaube, wir differenzieren uns als Gesellschaft da auch in den Bedürfnissen noch mal mehr aus. Also es gibt durchaus, glaube ich, Menschen, die finden das toll, in einer großen Kirche und mit einer lauten Orgel und so dann zu singen. Und es gibt aber eben auch einen großen Teil, der eben eine ganz andere Form braucht. Und diese Form der Ausdifferenzierung hinzukriegen und gleichzeitig eben auch zu akzeptieren, es gibt auch eine Vielfalt der Formen und die ist auch akzeptiert. Also ich glaube, im Augenblick ist es immer noch so, wenn ein Pfarrer sagt, nee, ich feiere sonntags nur noch einmal im Monat Gottesdienst oder so, der würde in jeder Pfarrkonferenz ganz komisch angeguckt werden und irgendwie gesagt werden, hä? Wie verstehst du denn dein Amt? Also ich glaube, auch da muss sich ganz viel verändern, diese Wahrnehmung zu sagen, es gibt eine Vielfalt und die verlangt von uns dann eben auch sehr unterschiedliche Formen, auch mal unter der Woche Gottesdienst zu feiern. Ich glaube, das gehört alles dazu. Und ja, das trifft letztendlich, also da geht es um den Kern auch kirchliches Eigenverständnisses. Also was ist das, was macht uns da aus? Und ich glaube, da gibt es ein großes Ringen im Augenblick, aber noch nicht. Also ich glaube, viel ist im Moment eher so der Frage geschuldet, nein, wir können das alles nicht mehr leisten. Ich fände es schöner, wenn sozusagen das mal positiver gedacht werden würde und man sagen würde, ja, das ist das, wo wir eigentlich hinwollen, weil das ist so unsere Innovationsidee, man kann sich hinter einen positiven Gedanken immer sehr viel besser stellen als hinter, ja, es ist uns halt so auferlegt, ne?
Ja, ich hatte noch was ich auch spannend fand, ist da so die ganze Partykultur, dass es da einen Shift gibt weg von Clubdenken, also ich gehe immer in meinen Lieblingsclub, hin zu so einer Partyreihe. Ne? Also man geht dann nicht immer in denselben Club, sondern es gibt halt eine Partyreihe und die zieht durchs Land und zieht dann entsprechend die Leute an. Also weil es da auch, ich weiß gar nicht genau, wie man das interpretiert oder warum das so sein kann. Ne? Also das ist halt irgendwie andere. Das zeigt so ein bisschen vielleicht, es gibt andere Zugehörigkeiten oder andere Wertigkeiten in so einer, wie man sowas sortiert. Und ich finde den Vergleich auch gar nicht so schlecht, wenn man sagt, Partys haben ja noch eine Attraktivität, weil es mehr ist als nur Musik hören. Also weil Musik kann ich ja den ganzen Tag hören, ne? Trotzdem gehen ja Leute auf Partys oder in Clubs oder feiern zusammen. Und weil da eben noch eine andere Komponente ist. Und da muss man, glaube ich, dann auch schon aufpassen, dass man da als insgesamt, insbesondere auch als Landeskirche, wenn man davon redet, ne, halt nicht nur sich zurückzieht, ja, okay, es kommt keiner, dann machen wir halt noch ein bisschen ethische Arbeit und das war's dann oder so, sondern dass man halt auch irgendwie diesen emotional-spirituellen Charakter wieder aufgreift, ja, und guckt, wie kann man das halt, wie kann man dafür halt Raum geben, ja, um da halt irgendwie ja Räume zu schaffen, Begegnungsräume zu schaffen. Da sagen wir natürlich jetzt auch nichts Neues, weil es halt schwierig ist. Es hat halt auch noch keiner rausgefunden. Ne? Also niemand weiß, wie das geht und wir müssen es halt einfach erfinden. Und das ist halt auch einfach schwer.
Also ich glaube, es gibt schon Formate, die sich nicht digitalisieren lassen, zwei oder sozusagen überhaupt in digitale Angebote überführt werden können. Das eine wäre nach meiner Vorstellung schon ähnlich wie das Abendmahl, aber so viel ursprünglicher im Christentum haben sich ja die Christen eher versammelt zu Mahlgemeinschaften. Liebesmahl oder so ist vielleicht so ein Wort. Das hat ja den Sinn eben daran, dass man zusammen isst. Ja, diese Gemeinschaft pflegt, aber auf körperlicher Ebene auch. Und das wäre ja, also abgesehen davon, dass man es wahrscheinlich gar nicht digitalisieren kann, ist es gar nicht sinnvoll, das zu digitalisieren, sondern diese Gemeinschaft soll ja lokal sein. Du sollst ja mit den Leuten, die in deiner Nähe wohnen, dich treffen und austauschen. Und solche Formate gibt es aber selten natürlich in der Kirche, sondern wenn, dann sammeln wir uns lokal eben zum Sonntagsgottesdienst. Und der, ja, das sieht man ja, man kann ihn andere Formen in übertragen, in TV oder online. Aber da muss ich sagen, was den Gottesdienst angeht, glaube ich, man kann ihn nicht umwandeln in solche Teilelemente, wo die Zuhörer mit sich engagieren. Also im Sinne von, ich stelle mal eine Frage an den Pfarrer oder so im Sonntagsgottesdienst. Und zwar, glaube ich, liegt das am Charakter des Gottesdienstes selbst, also an seinem theologischen Charakter. Du hast ja die Orthodoxie vorhin genannt. Wie läuft das da? Die heilige Messe oder die heilige Liturgie ist ja, dass du in die Kirche kommst, die dauert dann 3 Stunden und in diesen 3 Stunden führen die Priester ein Schauspiel vorne auf, ja, mit einem festen Ablauf. Und du als Gläubiger, also jetzt Russland oder in Osteuropa, du kannst daran teilnehmen oder du gehst mal eben zu einer Ikone, machst da dein Ding mit ihr oder gehst mal eben beichten. Du kannst sozusagen dich frei bewegen und deine Spiritualität ausleben. Und dieses Schauspiel, was die Priester da abziehen, das kann man nicht umwandeln, weil der Sinn davon ist ja, dass dieses Schauspiel ein Äquivalent zum göttlichen Schauspiel darstellt. Also die Vorstellung ist, die Priester auf der Erde führen das Gleiche aus, was die Engel gerade im Himmel tun. Und das kann man nicht umwandeln. Warum? Weil das ja im Himmel auch nicht umgewandelt wird. Ja, da gibt es keine Spielelemente oder Spielräume, sondern das findet eben im Himmel statt und die Priester auf der Erde bilden das nur ab. Und ich glaube, dieser so ein Gedanke ist ja bei uns auch bei Protestanten, bei den Katholiken auch natürlich immer noch erhalten im Gottesdienst. Der Gottesdienst ist ja der Dienst Gottes an uns auch und nicht nur andersherum. Deswegen kann man da bestimmte Sachen nicht einfach austauschen oder diesen Frontalunterricht einfach mal auflösen in eine andere Form. Dann würde es seinen eigenen Charakter, seinen theologischen Charakter einfach verlieren. Dann müsste er ersatzlos weggestrichen werden oder so.
Also, aber man könnte ja versuchen, die Elemente trotzdem ein bisschen anders zu gestalten. Also auch in der Reihenfolge. Also müssen wir immer Psalm, Kyrie, Gloria, Tagesgebet. Das entspricht ja eigentlich keiner Logik mehr, wie wir in Deutschland oder wie wir im Westen, sage ich mal, eine Dramaturgie auch verstehen. Also wenn ich mir jetzt, ich komme ja vom Film her, also wenn ich mir jetzt so Filme angucke, da gibt's ja irgendwie, wir bauen langsam Spannung auf bis zum großen Ende und dann gibt's den großen Knall, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt. Aber wenn man sich die gottesdienstliche Liturgie anguckt, dann ist ja eigentlich das so, dadurch, dass die Predigt so im Zentrum steht, wir bauen das alles auf, dann kommen die biblischen Texte, also wir haben ja einen Eingang, biblische Texte, dann kommt die Predigt, die groß im Zentrum steht, dann kommt vielleicht sogar nochmal Abendmahl, also dann gibt es sozusagen so einen zweiten Spannungsbogen und dann kommt irgendwie noch so ein Segen am Ende. Und ich glaube, sozusagen allein da drüber nachzudenken, brauchen wir immer alle Elemente oder brauchen wir zum Beispiel bei bestimmten Situationen, Texten einen viel größeren Raum für beispielsweise das, was wir Kyrie nennen, also eben auch diesem Klagen und zu sagen, also ich meine, wenn wir jetzt hier aufnehmen, gerade Trump und solche Gesagten, dass man auch mal sagt, Alter, was ist hier los? Diese Welt bricht mir hier völlig aus den Fugen und ich komme damit nicht klar, dem auch mehr Raum zu geben. Und da, glaube ich, kann man schon auch Gemeinde mit einbauen. Also wieder ein englisches Beispiel, zum Beispiel in einer Gemeinde, die haben tatsächlich damals so ein Mikro rumgegeben in den Reihen. Und dann konnte man einfach sozusagen für das beten, was einen da gerade an der Stelle bewegt. Also ich glaube, es gibt schon partizipative Elemente, die auch sich in einer evangelischen Gottesdienstliturgie unterbringen lassen. Sie sind eben nur mit mehr Aufwand verbunden und sie brauchen eben auch, dass man als Pfarrer eben auch damit klarkommt, da so ein bisschen auch das Heft des Handelns aus der Hand zu geben. Weil im Moment ist es ja häufig auch so, der Gottesdienst kommt one line direkt vom Pfarrer her, ne?
Weiß nicht ganz genau, weil das mag für die Landeskirche quasi alles revolutionär klingen, aber alle anderen Kirchen machen das ja.
Ja, das ist aus einem sozusagen, so denkt im Augenblick evangelische Kirche an vielen Stellen, auch nicht überall, also auch da gibt es ja progressive Ausbrüche, aber das ist eben noch so das Nonplusultra. So haben natürlich auch viele Pfarrer 30, 40 Jahre lang Gottesdienst gemacht, denen jetzt zu sagen, hey, ihr habt noch, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Berufsjahre, jetzt ändert doch nochmal alles. Ist auch schwierig. Also da kommt viel zusammen.
Genau, ich bin da auch, also ich weiß nicht, ob mir tun die Leute wirklich ein bisschen leid, die in diesem verkrusteten Konstrukt da jetzt noch reformieren müssen. Weil, ja, das ist einfach so dermaßen krass weg. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch eher in, keine Ahnung, in den amerikanischen Raum guckt oder in den nicht landeskirchlichen Raum, da gibt es solche Experimente und die sind ja auch schon gang und gäbe und auch schon seit 20 Jahren. Aber einen gewissen Trend spüren die natürlich trotzdem. Also natürlich, du wirst immer eine gewisse Personengruppe haben, die damit abholst. Es wird aber auch immer eine Minderheit sein. Und heute ist es ja auch oft nur mit ganz bestimmten politischen Einstellungen verknüpft und so weiter. Das hattest du ja am Anfang, ich glaube, Roman kurz gesagt oder von einer Weile, dass die Kirche ja mal als lokales Ding geplant war. Und das ist ja leider das, was vielleicht auch tragischerweise komplett verloren gegangen ist, dass du ja das, oder sagen wir es mal so rum, dass Kirche ja versäumt hat, Kirche zu sein für alle und deswegen die Leute, die das Bedürfnis haben oder mussten, sich auch vernetzen mit anderen Leuten, weil sie in den Lokalitäten, das war natürlich nicht nur in der Kirche so, auch im ganz normalen Alltag ist das so. Ich denke da zum Beispiel ne, auch irgendwie an, keine Ahnung, Homosexualität, Transsexualität, wo du halt irgendwie ne, in deinem Dorf dann vielleicht der Einzige warst oder die Einzige und dann froh warst, dich endlich vernetzen zu können. Und das ist natürlich, das waren so die Vorläufer vielleicht, also ist jetzt meine These, aber das merkt man natürlich jetzt in allen Dingen. Ne? Also erstens mal auch, wie ticke ich auch politisch. Also es gibt ja insgesamt diese Gräben und wir kriegen es ja nicht mehr hin als Kirche, oder überhaupt als irgendwas in der Gesellschaft, selbst Fußball macht das ja nicht mehr, also irgendwie so eine Gemeinsamkeit zu haben, ne? Also wo du halt dann einfach mit den allen da sitzt und du feierst jetzt Gottesdienst und trinkst ein Bier oder was auch immer und der Rest ist erstmal, also es gibt irgendwie eine Gemeinschaft und diese Spaltung, die ist jetzt einfach da und dadurch kannst du das ja auch gar nicht mehr abbilden, ne? Weil jeder halt irgendwie dann auch das Gefühl hat, also positiv ausgedrückt, ich möchte wohin gehen, wo ich auch mich selbst wiederfinde, wo ich irgendwie ich selber sein kann, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich nicht verbiegen. Und meiner These nach ist es auch ein zentrales Element. Also der Gottesdienst oder vor Gott sollte doch der Ort sein, wo ich mich, wenn es irgendeinen Ort gäbe, nicht verbiegen muss. Also wenn ich im Job, keine Ahnung, meinen Anzug tragen muss und im Fußballverein Bier trinken muss und sowas, ja. Wenn es einen Ort gibt, wo das nicht der Fall sein muss, dass ich Masken aufziehe, dann sollte es doch eben diese christliche Gemeinschaft sein. Und das ist aber halt einfach absolut nicht der Fall, sondern das ist vielleicht noch stärker der Fall. Und den anderen Gedanken fand ich auch cool mit der Orthodoxie, dass du sagst, man kann da teilweise Sachen nicht anders machen, wobei ich dann denke, ja, das war mir nicht ganz einleuchtend, ne? Weil zum Beispiel eine Predigt kann ich ja genauso gut mir einfach anhören. Und ist es auch nicht einleuchtend, warum Gott darüber nicht wirken soll. Also ich bin der festen Überzeugung, er könnte das oder sie. Aber trotzdem, also es bleibt für mich irgendwie so eine Art Gemeinschaft oder Ritualität oder vielleicht auch irgendwas, was so eine Atmosphäre ausmacht. Ne? Also wie zum Beispiel, natürlich klingt die Musik auf dem Konzert anders als daheim. Ne? Und so ist es was sicherlich anders. Ich bin in irgendwie einem Taizé-Kloster und mit 200 Leuten, die vielleicht auch noch in meinem Alter sind, singe ich jetzt irgendwie dieses Taizé-Lied. Das macht natürlich schon was anderes und gibt eine andere Atmosphäre, reißt mich anders mit. Christlich gesprochen könnte man sagen, den Geist spürt man irgendwie anders. Das scheint mir doch eher so ein bisschen der Fall zu sein. Und das kannst du sogar auch in individuellen Situationen haben. Ne? In kleinen, du triffst dich mit zwei Freunden und ihr betet zusammen oder singt zusammen, ne? Oder hast du irgendwie so eine Art kleine Gemeinschaft. Da funktioniert das ja auch und das ist ja auch absolut biblisch, ne? Mit wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen und so.
Ich würde gerne an einen Punkt widersprechen. Du meintest sozusagen diese Individualität und Nichtverbiegsamkeit ist viel authentischer in der Kirche als woanders. Ich glaube, warum sozusagen ein Abzug aus den lokalen kirchlichen Räumen mitunter stattfindet, ist, weil das Online-Angebot oder das digitale Angebot viel besser individualisiert ist. Ich kann viel besser für die für mich passende Religionsformen und Religion vielleicht sogar insgesamt herausfinden, als wenn ich bei dem Pfarrer zu dem Pfarrer und Pfarrerin gehe, den ich ohnehin nicht mag und mir dann auch noch irgendeine Bußpredigt anhöre, die ich eh nicht hören will. Im Internet höre ich das, was ich hören will. Das ist, glaube ich, schon ein Problem. Und da ist sozusagen der Gottesdienst ein Stachel und den zieht man sich nicht gerne an.
Naja, und ich glaube, das ganz große Problem, was wir in den Gottesdiensten haben, ist tatsächlich, du kaufst ja die Katze im Sack. also die allerwenigsten wissen ja, was sie auf sie zukommt, wenn sie jetzt am Sonntag in ihre lokale Kirche gehen. Sie wissen meistens noch nicht mal, was der Predigtext ist. Also das ist, weil es nirgendwo steht. Wir bewerben ja nicht, hey, hier, heute Sonntagsgottesdienst zum Thema Vergebung. Keine Ahnung, such dir was aus. Aber das, also das machen wir ja an, es gibt mittlerweile Gemeinden, die das machen. Aber und dadurch bildet sich dann auch nochmal mehr eine bestimmte Zielgruppe, die bestimmte Dinge hören will. Also wenn die jetzt weiß, so heute ist ein sehr klassischer Gottesdienst mit Orgelmusik, tralala, dann wissen die genau, ja, da muss ich das, wenn ich das will, dann gehe ich dahin. Das ist auch ein Teil dieses Evensongs, dass man beim Evensong zum Beispiel sehr genau weiß, was da kommt und deswegen gehe ich dahin. Und ich glaube, das ist tatsächlich total, also das ist schon ein Problem, weil entweder bin ich super gut vernetzt in dieser Gemeinde, dann weiß ich irgendwie, was da irgendwie abgeht, dann weiß ich auch, wer am Sonntag predigt, wenn da mehr als einer mal irgendwie zuständig ist oder so. Und wenn ich da von außen komme, habe ich keine Ahnung. Ich meine, letztendlich selbst sich in so einer evangelischen Liturgie zurechtzufinden, ist ja für Uneingeweihte total schwierig. Ich habe doch keine Ahnung, wann ich da aufstehen, sitzen muss, sonst was. Das finde ich immer spannend in der katholischen Kirche, also meine Frau ist katholisch, und wenn man dann mal im katholischen Gottesdienst ist, da, die Leute sind kirchenfern wie sonst was, aber Semestereröffnungsgottesdienst in Münster im Dom und die Leute wissen einfach alle, wann sie aufstehen, knien, stehen, sitzen, sonst was müssen. Das läuft, das ist eine Choreo, das läuft 1A durch, weil das in jeder katholischen Kirche gleich ist. Es ist irgendwie natürlich auch schon sehr spannend, aber natürlich, wenn jemand sozusagen, der von außen kommt, ja, da merkt man schnell, wann man der Outsider ist.
Man wird aber auch nie dumm angeguckt, das finde ich auch faszinierend, ne? Dass die da. Also ist mir nie passiert.
Nee, mir auch nicht, aber das ist so, also denen ist völlig klar, wenn man nicht aus dem Laden kommt, hat man keine Ahnung, aber umgekehrt ist es halt schon so, du merkst sofort, und ich glaube, das ist ja auch was jetzt für ganz viele, sag ich mal, Jüngere auch ein Problem in der Kirche ist. Also die werden mit dieser klassischen Liturgie nicht abgeholt, die gehen nach der Konfirmation de facto kaum noch in einen Sonntagsgottesdienst, vielleicht mit Ausnahme von, keine Ahnung, mal Erntedank oder Heiligabend oder so. Also die sind kaum sozusagen mit dieser Liturgie irgendwie in Berührung. Gehen vielleicht auch nach der Konfirmation vor allem noch in Jugendgottesdienste, also da gibt es ja bewusst eine andere Liturgie. So, dann werden die 20, 25, 30 und dann ist die Erwartungshaltung, dass die sozusagen, weil wir kaum für diese Gruppe dann noch irgendwelche Angebote haben, dass die jetzt sagen, ach ja, eigentlich finde ich diese agendarische Liturgie ganz toll. Wo soll das herkommen? Also wo soll das herkommen, dass die da auf einmal dann sich in dieser agendarischen Liturgie wiederfinden? Und ich glaube, deswegen zum Beispiel ist für so eine Altersgruppe das Online-Angebot viel spannender, weil die das sehr viel individueller machen können und weil für die zum Beispiel die Zeit sonntags morgens 10 Uhr jetzt auch nicht das hundertprozentig attraktivste ist, sag ich mal. Die würden sich wahrscheinlich auch andere Zeiten wünschen. Das kannst du online viel einfacher einrichten, weil ich kann mir online Podcasts ziehe ich mir dann rein, wann ich das will, wann ich da gut Zeit für habe, ja. In der lokalen Kirche, wenn da sonntags um 10 Uhr Gottesdienst ist, gehe ich hin oder gehe nicht hin. So. Und.
Ja, aber ich finde, es ist ja nicht bei allen so, ne? Es gibt ja, also man tut ja immer so, als würde man so hilflos gegenüberstehen und da ist jetzt diese Digitalität und digitale Angebote und da kommt jetzt ein Podcast und jetzt stürmt das so auf uns ein und das ist jetzt halt die Riesenkonkurrenz. Und das finde ich, natürlich stimmt das ein bisschen so, ne? Also auch Vereine haben dieses Problem und so weiter. Aber ich sehe da schon auch so eine gewisse Rückbesinnung, dass diese Gemeinschaft gesucht wird und so, ne? Und das ist da auch schon was, also da ist schon auch ein Loch, was da ist. Das Problem ist nur, das wird halt nicht richtig gefüllt. Weil wenn du es richtig füllen würdest, bin ich schon der Meinung, dann wäre das auch attraktiv und die Leute würden auch kommen. Aber natürlich nicht, um frontal beschallt zu werden, ne? Weil das kann ich eben mit einem Podcast. Und das ist so ein bisschen mein Punkt. Also ich finde zum Beispiel, was ich interessant finde, ist Jugendgruppen. Die wollen einfach mit ihren Peers rumhängen. Ne? Dann wird dann gekuschelt und sich ausgetauscht und Musik gehört und was auch immer man halt so machen möchte, das ist so das Bedürfnis. Ich möchte mit meinen Peers rumhängen. Und das hast du ja ganz oft, also jetzt nicht nur Jugend, ne? Also ich möchte auch mit meinen Peers rumhängen. Ich brauche Freunde, die mit mir einen Kaffee trinken und die mit mir abends, keine Ahnung, mal was quatschen oder irgendwo hingehen. Und diese Bedürfnisse habe ich doch alle. Und was ich mich jetzt immer frage, ist, wie kriegst du da diesen ganzen Christenkram unter? Weil ich glaube, das Bedürfnis ist schon da bei den Leuten, die halt so sozialisiert sind. Und es könnte auch schon eine Attraktivität sein für Leute, die dem noch fremd sind. Ja, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich weiß ja nicht mehr weiter, aber ich habe irgendein Ritual, mit dem ich das besser abgeben kann. Und dass da insgesamt auch eine Offenheit herrscht, das merkt man ja auch an vielen, vielen Angeboten, die eine ähnliche, na, ähnlich ist vielleicht übertrieben, aber die auch in solche Richtungen gehen, die halt über nur Quatschen hinausgehen. Ne? Also sei es jetzt Meditation oder sei es jetzt Yoga oder...
Naja, oder ein Kneipengottesdienst.
Genau, also du hast ganz viele so diese Elemente und du müsstest sozusagen natürliche Elemente finden, wie in deinem normalen Alltag mit deinen normalen Peers oder in deinen normalen Situationen, wie das Einzug erhält, ne? Wie das lebendig im Alltag wird. Und das scheint für mich so die Challenge zu sein oder auch das, wo ich auch nicht so richtig weiß, wie es geht. Also da geht es mir weniger darum, einmal in der Woche ein Event zu haben, also, sondern es geht mir eher so darum, wie kann ich in meinem normalen Alltag mit meinem normalen sozialen Bedürfnissen, aber auch Nachdenkbedürfnissen oder Sorgen, wie finde ich da christenkonforme, nicht konforme, aber christenkrammäßig Ausdrucksweisen, ne, und kann das irgendwie einbauen. Und so ein bisschen wie, keine Ahnung, früher hatte man so das Tischgebet. Und das wurde natürlich dann irgendwann nervig und dann war es irgendwann ein Ritual oder so. Aber sich kurz zu besinnen und zu sagen, es ist eigentlich nicht selbstverständlich, dass ich hier einfach essen kann und ich möchte eine gewisse Art der Dankbarkeit haben, jetzt mal, und dann christlich gesprochen, diese Dankbarkeit eben auch jemandem entgegenbringen, ne, weil ich halt irgendwie das nicht einfach nur der Sonne verdanke, sondern halt eben irgendwie Gott. Das finde ich schon durchaus cool. Es darf halt nur nicht eben so ein Abgejodel werden, ne? Das ist alles super peinlich und jetzt muss man da halt noch sein Sprüchlein sagen und wer vorher ist, ist blöd und eigentlich klingt's auch kacke und also das muss halt irgendwie lebendig und normal integriert sein in irgendwie in den Alltag verbuben und nicht in so einer, ja, und das hinzukriegen, das ist für mich, das ist, glaube ich, viel eher wo wir halt hin sollten. Und dass man natürlich aus so einem Ding irgendwann auch Events macht, das kann ja dann entstehen oder so, ne? Aber das finde ich eigentlich irgendwie den viel interessanteren Teil, weil,
Also ich bin da skeptisch. Ganz kurzer Einwand. Ich bin da skeptisch, weil du, was du jetzt aus Religion gemacht hast, ist sozusagen, du willst sie als ein Stück weit Normalität der Lebenswelt begreifen. Also du hast irgendwie die Formulierung gebraucht, wir haben Bedürfnisse nach sozialem und sozialer Nähe. Und wie kriegen wir das Christentum da rein? Das ist mir deswegen aufgestoßen, weil ich dachte, aber das Christentum oder das Religiöse ist doch ein Phänomen und eine Sphäre für sich. Das muss nirgendwo rein. Das muss auch kein Bedürfnis von Sozialen abgleichen, sondern es ist selbst ein Bedürfnis. Das Religiöse ist an sich ein Bedürfnis. Und wenn die Menschen das nicht haben, dann kann man das nicht einfach in ein Bedürfnis nach sozialer Nähe, in ein Bedürfnis von Individualität, in ein Bedürfnis von XY übertragen. Das gehört da schlicht nicht rein. Wenn es das religiöse Bedürfnis nicht gibt, dann brauchen wir auch schlicht und einfach keine Kirchen und keine Ausdrucksgestalten für dieses Bedürfnis. Dann gibt es das einfach gar nicht. Und was du versucht hast, ist ja zu sagen, nö, ich kann das Religiöse auch in den Alltag vom Tischgebet darstellen. Ein Dankbarkeit ist für mich das Religiöse. Das würde ich sagen, nein, es ist nicht. Dankbarkeit ist schlicht und einfach Dankbarkeit und das Religiöse ist das Religiöse. Das sind zwei verschiedene Dinge und die kann man nicht einfach übereinander legen und behaupten, das eine ist genau der Ausdruck des Gleichen. Das ist jetzt mein skeptischer Einwand. Ich sehe das irgendwie anders. Ich glaube nicht, dass wir diese Bedürfnisse, dass Religion einfach alle Bedürfnisse irgendwie kopieren kann. Das ist ein eigenständiges Phänomen.
Ich sehe jetzt nicht so den riesen Widerspruch.
Der Widerspruch ist einfach, wenn die Menschen kein religiöses Bedürfnis haben, brauchen wir auch keine Kirchen dafür. Bei dir brauchen wir die Kirchen, damit sie das soziale Bedürfnis erfüllen. So habe ich dich verstanden.
Nee, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es da eine Verwobenheit gibt zwischen konkreten Bedürfnissen. Also ich glaube, dass eine Religiosität in der Verwobenheit ausgelebt wird und nicht weltfremd sein kann. Also kann es schon, ne? Aber und das ist auch vielleicht ein Teil davon. Aber ich glaube, Religiosität, zumindest so wie ich sie als positiv empfinde, ist ja nicht, ich mache jetzt 2 Wochen Retreat in meinem Kloster in den Bergen und dann komme ich zurück und dann beute ich meine Arbeiter weiter aus. Das ist ja nicht das, ne, also das kann dann schon irgendwie auch was Religiöses sein. Aber das muss ja schon verwoben sein, das muss sich ja irgendwie im Alltag widerspiegeln, muss ja einen Unterschied machen. Und es muss irgendwie bodenständig und lebensnah sein, aber halt eben, weiß ich nicht.
Was mein Punkt gewesen ist, nehmen wir das Gebet als Beispiel. Ich verstehe dich so, du würdest sagen, ja, Gebet ist ein Ausdruck für etwas bestimmt Menschliches. Also beispielsweise, ich bin, keine Ahnung, ich hatte einen Unfall und bin gerettet worden und bin jetzt super dankbar dafür, dass ich lebe, und jetzt brauche ich für diese Dankbarkeit das Gebet an Gott. Und ich würde sagen, so funktioniert das nicht, sondern das Gebet ist eine Kategorie eigener Art, und zwar ein Bedürfnis eigener Art. Ich bete um des Gebetes willen und nicht als Ersatz für die Dankbarkeit, dass mein Leben gerettet wurde, oder für die Dankbarkeit, dass ich Brot auf dem Tisch habe. Das Gebet ist an sich Gebet, es ist eine religiöse Form. Aber wenn ich gar kein Bedürfnis nach Gebet habe, ja, dann bete ich natürlich nicht, und dann ist das gar nicht da, das Bedürfnis. Und dann brauche ich aber auch keine Kirchen, die mir so substituieren, ich müsste beten. Ich habe das Bedürfnis schlicht und einfach nicht. Und ich glaube, in unserer europäischen westlichen Gesellschaft fällt dieses Bedürfnis ersatzlos weg und sollte vielleicht auch ersatzlos gestrichen werden und nicht durch alte Substitute wie das Sündengebet in der Kirche einfach noch erhalten werden.
Ja, aber dann nimmst du ein anderes Gebet. Ja, aber ich finde, ich kann schon mitgehen, dass man das so ein bisschen in 2 Teile aufteilen kann. Ne? Also einmal schon eine Kommunikation, das ist ja so ein bisschen das Klassische, ne? Zumindestens, dass einfach ein Kommunikationskanal ist zu Gott. Im besten Falle irgendwie kommt da auch was zurück, wie auch immer das genau aussieht. Und das Zweite, das finde ich aber auch valide, dass du sagst, ich habe einfach nur das Bedürfnis zu beten, oder ich habe es auch nicht, und das dann eben deswegen zu tun. Als in beiden Fällen, das, was das für mich christlich machen würde, oder sicherlich auch vielleicht abrahamitisch, weiß ich nicht genau, ist halt eben dieses, dass es da schon eine Verwobenheit oder ein Gegenüber oder was auch immer gibt, dass ich damit einbeziehe oder an was es gerichtet ist oder was ich damit ausdrucken möchte. Ne? Also es ist ja schon nicht ich-zentriert, ein Gebet. Aber sonst kann ich damit mitgehen auch, aber ich finde beides okay.
Nee, ich glaube, es gibt halt so eine, manche nennen das dann Privatreligionssphäre, also das, was du eben in deinem privaten tust, machst im religiösen Leben, das ist sicherlich sozusagen, das kann ich überall, dafür brauche ich keine Kirche, das kann ich, also wenn ich beten möchte, kann ich das jetzt hier vor Ort machen, dafür müsste ich jetzt nicht irgendwie in die nächste Kirche gehen, sondern das kann ich irgendwie hier machen. Das heißt, die Kirche ist eher der Versammlungsort, wo sich religiöse Gemeinschaft konstituiert und dann eben in Ritualen, die diese Gemeinschaft auch erfahrbar machen. Und ich glaube, da kommt jetzt so ein Knick rein bei den sinkenden Zahlen, weil wir dieses Gemeinschaftsgefühl so nicht mehr kriegen. Also es ist toll, gemeinsam zu singen. Wenn da aber nur 4 Hansel sitzen und die Orgel übertönt das alles, dann ist das kein Gemeinschaftsgefühl mehr, sondern man schreit gegen die Orgel an. Und ich glaube, das ist genau die Frage nach, was sind denn jetzt heutzutage Rituale, in denen wir diese Gemeinschaft, also dieses religiöse gemeinsame Erfahren, wir sitzen hier alle als irgendwie mehr oder minder Gleichglaubende, wie funktioniert das irgendwie? Und das ist, glaube ich, wichtig. Also Religion verzieht sich im gemeinsamen Ritual, und da, glaube ich, muss man eben ran, weil dieses gemeinsame Ritual hat man nicht mehr, wenn man nur mit 4 Leuten eben in einer Kirche singt, sondern weil da erlebe ich nichts mehr von Gemeinschaft, weil ich höre die anderen nicht und die Orgel sozusagen übertönt das im besten Fall noch.
Da, ich glaube, dahinter ist auch so ein westliches Gedankenkonstrukt, was uns vielleicht auch im Weg steht, und dieses Individuelle, dass wir glauben, wir hören am Ende von unserer Haut auf. Und ich glaube, dass genau dieser ganze Gemeinschaftsaspekt, der ja sich immer in diese Versammlungen durchzieht, ne, auch wenn man jetzt irgendwie Neues Testament liegt, dass das ja auch damit zu tun hat, dass wir eben nicht bei uns aufhören, ne, und dass wir verbunden sind mit anderen Leuten, dass es uns gut tut und dass wir irgendwie auch darauf ausgelegt sind vielleicht. Und dass wir das auch irgendwie brauchen, oder zumindest die meisten. Das finde ich gut angelegt. Ich wollte jetzt nur noch mal so ein bisschen sagen, ich glaube, das geht auch mit 4 Leuten. Ne? Also natürlich muss man dann vielleicht nicht gegen die Orgel ein bisschen leiser drehen, ja, oder halt eben bei dir im Wohnzimmer. Das wollte ich jetzt, ja.
Nein, es ist nicht prinzipiell sozusagen auf, also die Zahl ist, glaube ich, egal, aber ich glaube, das Problem, dass jetzt die christliche Liturgie oder die, zumindest jetzt, ich kann das jetzt aus evangelischer Perspektive sagen, ist, ich glaube, diese Liturgie, wie wir sie haben, ist halt darauf ausgelegt, dass da eine volle Kirche ist. Also auch in diesem Wechselspiel zwischen zum Beispiel bei der Eröffnung des Gottesdienstes, der Herr sei mit euch und die Gemeinde antwortet und mit deinem Geist. Ich hatte jetzt vor 3 Wochen einen Gottesdienst in einer Riesenkirche mit nur 4 Leuten. Wenn ich sage, der Herr sei mit euch, dann höre ich vielleicht noch so ganz leise einen Geist. Da weiß ich, dass die jetzt fertig sind. Aber das funktioniert dann einfach nicht mehr, diese ganze sozusagen Dynamik, die da drin ist. Und das glaube ich, wir müssen sozusagen andere liturgische Formen finden, in denen wir, die wir in kleinen Gemeinschaften feiern können. Jetzt mal, machen wir mal die Ortsfrage, lassen wir mal kurz weg, sondern jetzt erstmal die Frage, was sind denn Formen, die wir auch in kleinen Gruppen feiern können und die trotzdem jetzt nicht einfach Bibelkreis 2.0 sind, sondern die eben dann schon auch zum Beispiel dieses gottesdienstliche Bedürfnis machen. Also bin ich, das ist ja zum Beispiel eine Frage an Pfarrpersonen, bin ich dann bereit, eine Predigt zu schreiben, wenn ich weiß, da kommen nur 4 Leute? Oder höre ich dann lieber den Podcast und trotzdem würde ich gleichzeitig dann auch fragen, haben die 4 Leute es nicht verdient, irgendeine Form von Predigt, Wortauslegung, whatever, irgendwie zu kriegen? Also das sind, glaube ich, ganz viele Fragen, die eben man kann dann auf, also das berührt auch die Frage digital und analog, aber ich glaube vielmehr die Frage, was verstehen wir heute noch als Zentrum von Gottesdienstformen? Und ich glaube, da kommen schon ganz unterschiedliche hin. Was sind dann, und was ist eben, was ist das, was wir als Menschen an Angebot brauchen? Und was können wir eben, so wie du gesagt hast, also klar, ich kann mir auch einen Podcast anhören. Das kann ich dann auch dann machen, wann's mir gut reinpasst. Und gleichzeitig, wenn ich kein Empfinden von Sünde habe, natürlich geht es mir dann so, dass ich sage, warum soll ich dann Sündengebet sprechen? Aber vielleicht habe ich dann das Bedürfnis, ein anderes Gebet zu sprechen. Das funktioniert aber im Gottesdienst nicht, weil ich ja im Gottesdienst nicht vorher hingehen kann und sagen kann, was hätten Sie denn heute gerne? Also so ist ja die.
Ja, wenn nur noch 3 Leute kommen, vielleicht schon.
Dann schon, aber sozusagen bisher sind unsere Formen darauf ja nicht ausgelegt.
Aber im Prinzip sind wir doch das Erbe, oder? Also dass halt viele dieser, ich meine, man kann ja auch mal, ohne das jetzt despektierlich zu sagen, es kommt da immer so ein bisschen rüber, ne? Dass man sagt, ja okay, also vielleicht ist es halt auch einfach so, wenn du einen Gottesdienst hast und da kommen 6.000 Leute, weil eben dein Ort nun mal 6.000 Einwohner hat, was geht denn dann überhaupt, ne? In einer Zeit über hunderte von Jahren, wo es Technik auch noch nicht gab, ne? Oder nur begrenzt. Und da sind ja diese Formen entstanden und die waren ja sicherlich auch für viele Menschen gut und haben gut funktioniert. Das Problem ist nur, dass sie halt jetzt nicht mehr funktionieren.
Ja, sie funktionieren nicht mehr für alle. Also sie funktionieren, es gibt ja immer noch Leute, die den Gottesdienst gerne, die gerne auch in den Gottesdienst gehen und die das toll finden, wenn man singt, großer Gott, wir loben dich und sonst was. Aber es gibt eben auch Leute, die finden es toll, englische Lieder zu singen und so. Also wir differenzieren uns da aus und bilden das aber gottesdienstmäßig nicht in der Breite aktuell ab. Und das ist die große Herausforderung, bei dann jetzt eben den strukturellen Problemen auf die Kirche eben auch zu steuern.
Ja, und das Schlimme ist, du wirst es ja auch gar nicht abbilden können.
Nicht alles zumindest.
Genau, und du kannst es nicht abbilden, also erstens, weil es zu viel gibt. Es geht ja jetzt nicht nur darum, machst du Musik A oder B und dann machen wir halt 50-50, sondern ne, es geht ja darum, der eine will Techno, der andere will Hip-Hop und der dritte was anderes, ne?
Du könntest mehr abbilden, zum Beispiel, wenn du sagst, es muss nicht alles an einem Kirchturm stattfinden, sondern eben auch Kirche mehr als Netzwerk denken und sagen, okay, also wer gute Orgelmusik will, geht in Kirche A und wer Techno will, geht halt in Kirche B, weil die machen immer Techno-Gottesdienste und so. Also auch das, sich nochmal zu trauen und mehr wirklich in diesen Großkonstrukten zu denken, das verabschieden wir uns natürlich ein bisschen von diesem Lokalgedanken, aber auf der anderen Seite
schließen natürlich auch Leute aus, ne?
Naja, ich glaube, wir werden ja auch in den nächsten Jahren eine andere Form von Mobilität zum Beispiel erleben. Also, wenn wir das selbstfahrende Auto haben, und das ist, glaube ich, nicht mehr so weit weg, wie wir das manchmal noch denken, dann gibt das wieder eine andere Form von Mobilität. Wenn, weiß ich nicht, wir irgendwann die Pods entwickeln, die sich alle irgendwie hier durch die Städte bewegen, Flugtaxis, keine Ahnung. Die Mobilität wird erlauben, sozusagen die analogen Angebote nochmal anders auszurichten. Und dann kann ich das Digitale eigentlich gut als, ich will es jetzt mal sagen, nicht als Konkurrenz, sondern wirklich als eine Form von Ergänzung, wie auch immer, nehmen, dass halt dann auch Leute ansprechen kann, die ich jetzt auf dem einen Wege nicht erreichen kann oder die eben doch jetzt nicht mit dem Bus irgendwie 100 Kilometer fahren können, um ihren Gottesdienst zu kriegen. Ja gut, die können den dann wenigstens sich angucken, wenn sie das noch als eine passende Form empfinden. So, dann kann das auch miteinander spielen, wenn wir natürlich eigentlich sagen, nur das Analoge ist das Wahre und dann streamen wir das halt noch irgendwie so ein bisschen nebenbei. Ja, da kommt dann nicht mal viel warum.
Ja, also grundsätzlich könnte man auch die Frage stellen, wenn wir diskutieren Gottesdienst versus plurale Form kirchlichen Angebots, inwiefern sollte das Christentum am Gottesdienst überhaupt festhalten? Was ist da sozusagen ist da irgendetwas so theologisch und lebensweltlich so essentiell, dass wir das gar nicht aufgeben dürfen? Klar, wir können sagen, Formen modifizieren sich, bestimmte Elemente fallen weg, werden anders dramaturgisch aufgezogen, die Leute gehen vielleicht an andere Kirchen. Aber brauchen wir den Gottesdienst per se überhaupt noch?
Also ich würde immer sagen, ich glaube schon, dass wir uns auch als religiöse Gemeinschaft Formen brauchen, wo wir in Gemeinschaft ein religiöses Erleben haben. So, jetzt kann man diskutieren, was dann Gottesdienst heißt oder so, wie man es dann sonst nennt. Ich habe einen relativ weiten Gottesdienstbegriff. Also ich sehe jetzt nicht zum Beispiel, Gottesdienst ist nur was, wo eine Predigt ist. So würde ich das nicht formulieren. So, dann kannst du relativ viele Formen darunter fassen. Und ich glaube, so ein gottesdienstliches Erleben brauchen wir schon. Brauchen wir immer einen agendarischen Gottesdienst oder einen Gottesdienst mit 20 Minuten Predigt oder sonst was? Da würde ich zugeben und sagen, ich glaube, das ist, die Zeiten werden weniger und wenn sie nicht ganz weg sind, wird das, ist das auf jeden Fall ein sehr geringer Teil von Menschen, der das am Ende noch brauchen wird, was wir ja auch schon sozusagen statistisch sehen, weil wir eben ein anderes religiöses Empfinden bekommen.
Ja, ich meine, es gibt Kirchen, wir haben die Orthodoxie schon genannt, die sind ja viel unbeweglicher. Also sie können einmal, die heilige Liturgie gar nicht digitalisieren, weil das schlicht und einfach ja kein Phänomen ist, das man sich anschauen kann, sondern man muss ja daran teilnehmen, weil das eben im Himmel stattfindet. Und das Zweite ist, sie können es auch nicht verändern vom Ablauf her, weil das ja schon seit tausend von Jahren durch die Kirchentväter festgeschrieben wurde. Also insofern ist das ja eine super moderne Debatte, die wir hier im Podcast gerade diskutieren. Da gibt es ja scheinbar Kirchen, die sind ja viel unbeweglicher.
Naja, und für manche ist das auch ein Segen. Also es gibt Menschen, die fühlen sich in alten Formen einfach sehr, sehr wohl. Also den Evensong oder sowas, ne, gerade eben schon mal angesprochen, da fühlen sich ja offensichtlich Menschen auch super wohl drin, obwohl das eine total alte Form ist. Aber das hat, glaube ich, dann eben auch was mit dem Setting zu tun. Also Evensong funktioniert vor allem da, wo alte Kirche, also in einer großen alten Kirche mit einer Orgel und einem Chor. So, das ist dann...
Ja, ich meine, das ist ja nie eine Frage, man muss ja den Leuten nichts wegnehmen, ne? Also und nichts wegnehmen wollen, aber die große Frage ist ja, wie viele Personen gibt es in einer Stadt, wie viele ChristInnen gibt es in einer Stadt und wie viele davon gehen in den Gottesdienst und diese Zahlen sich anzugucken, das ist natürlich brutalst. Und da, ne, also das sind ja, was hast du gesagt, 1% und das sind ja schon so die Leute, 1,9. Die überhaupt, ja, das sind ja auch nur die Leute, die überhaupt noch in der Kirche sind, ne? Also das sind ja schon Zahlen, ja, wo man halt sagt, entweder sind wir halt komplett überflüssig, außer eben für 1,9% oder noch weniger, also dann in der Gesellschaft wahrscheinlich 0,5 oder so oder 1%. Vielleicht, also entweder sind wir komplett irrelevant, also was heißt wir, sind Gottesdienste komplett irrelevant, oder sie sind nicht irrelevant, aber dann sind sie so unattraktiv, dass keiner hingeht. Und ich sehe eigentlich keine andere Alternative außer diese beiden.
Ja, und ich würde immer sagen, es ist Teil 2. Also ich im Moment... Ich mache mich immer sehr unbeliebt, wenn ich in Konferenzen oder auf Fahrkonferenzen dann bin und sage, also meine Damen und Herren, Sie erleben jetzt den Tod der Liturgie oder der Agenda. Und das ist die Frage sozusagen, also ich glaube, dass das auch wichtig ist, zu sagen, jetzt lass uns mal diese Agenda beerdigen und dann mal wirklich gucken, was ist denn was wir brauchen? Was sind denn die Ausdrucksformen, die wir heute brauchen, dass sich Menschen darin wiederfinden können? Und dass es eben nicht so ist, dass die Leute zwischen 15 und 55 nicht mehr in die Kirche kommen, außer es ist ihre eigene Hochzeit. Also jetzt mal, das ist jetzt ein bisschen plakativ gesprochen, so. Also es gibt ja Leute, die trotzdem gottesdienstliche Angebote annehmen, weil sie dann im Chor singen, beim Posaunenchor sind, sonst was. Also es ist ja nicht so, dass die Leute gar nicht zu kirchlichen Angeboten gehen. Aber die sozusagen in den klassischen Sonntagsgottesdienst kommen sie eben nicht. Und das ist doch eine spannende Frage, warum. Da ist die Zeit wahrscheinlich ein Faktor. Da ist auch die Frage, ob der immer sonntags sein muss und so. Ja.
Ich wollte zum Abschluss noch zwei Sachen sagen. Also erstens glaube ich, was man auch einfach nochmal benennen muss, ist, dass es nicht nur um Formen geht, sondern auch um Verkacken. Also dass natürlich ja. der Grund, warum die Leute sich vom Christentum distanzieren, ist ein jahrhundertelanges Verkacken ist. Das einfach nochmal so zu sagen für die Leute, die bis hier durchgehalten haben und sich die ganze Zeit sagen, so, ja, natürlich gehe ich nicht in die Kirche und zwar, weil sie die ganze Zeit verkacken. Dass man das einfach sagt auf verschiedensten Ebenen. Man kennt ja die Debatten. Und als zweites, dann dürft ihr aber auch gerne selber noch eure letzten Worte sagen, ich wollte euch noch einen Podcast ans Herz legen, und zwar von Fluide Kirche heißt der, von Jens Stangenberg. Der hat jetzt 29 Folgen rausgehauen, wo er sich auf eine extrem geile Art und Weise mit genau diesen Fragen beschäftigt und da auch richtig in die Tiefe geht, ne? Also wo kommt das alles her und wie müsste Kirche, also wie ticken wir, warum, und auch so ein bisschen was aufzeigt an Chancen und Gefahren von ja eben fluider Kirche, wie er es dann nennt. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern und könnte es auch gar nicht, weil er da 29 Folgen zugemacht hat. Cooler Podcast. Hört euch da, hört ihn euch gerne mal an.
Also ich glaube, diesen Mut zum Verkacken, das würde ich uns auch manchmal wünschen, das uns auch offen zuzugeben. Also auch bei Corona, jetzt mal ehrlich, wenn wir uns angucken, wie viele Gottesdienste da gestreamt waren, da war ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Und insofern mehr Mut auch zu sagen, ja, das ist, also Dinge auch sterben zu lassen und dann fröhlich daraus neue Dinge entstehen zu lassen, das wäre doch super. Und wenn wir schon bei Podcast-Empfehlungen sind, Das Wort und das Fleisch, ein Atlas der Christenheit von Martin Christian Hünnerhoff und Thorsten Dietz, hat gerade den evangelischen Predigtpreis in der Kategorie Faithcast, also Online-Podcast gewonnen, der immer durch die Uni Bonn mit verliehen wird. Also da haben wir sozusagen mal Predigt Online als Podcast jetzt auch Predigtpreis prämiert. Also lohnt sich da wahrscheinlich auch mal reinzuhören.
Also ich greife mal Chris' Kommentar nochmal auf. Du hast es ja als Enttäuschungsgeschichte beschrieben, warum die Kirche niedergeht. Die hat verkackt, sie hat enttäuscht. Also das würde ich natürlich nicht komplett verneinen. Ja, es ist so. Es gibt Skandale, es gibt auch Enttäuschungen, dass die Kirche sich nicht modernisiert hat nach der Aufklärung und all das. Man kann da vieles anführen. Das würde aber unterstellen, das unterstellt mir eine einseitige Schuld. Nur die Kirche hat verkackt. Und die Gesellschaft und die Menschen sind halt die Armen, die da jetzt darunter leiden. Ich würde mal behaupten, hättest du jetzt Jesus heute hingestellt, der wäre doch jetzt, und der hat ja nicht verkackt, würden wir doch sagen. Ja, Jesus hat nicht verkackt. Der wäre doch nicht attraktiver. Die Leute würden doch zu dem auch nicht hinrennen, oder? Ich weiß, nein, das glaube ich nicht. Das haben sie damals nicht getan, die Leute, und das würden sie ja heute nicht tun. Von daher würde ich sagen, die Kirche hat Schuld sicherlich, sie hat verkackt, aber sie ist nicht allein das Problem. Die Leute haben kein Bedürfnis heute nach Religion. Das ist auch eine Seite, die einfach stimmen muss. Und sie würden genauso Jesus verneinen, wie sie die Kirche verneinen. Vielleicht ein bisschen weniger. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist auch egal. Von daher, ich glaube, wir sind einfach postreligiös heute. Und dieser Realität sich zu stellen und sagen, ja, die Kirche ist halt im Untergang. So ist das halt. Damit jetzt umzugehen.
Ich glaube nicht, dass wir postreligiös sind. Dafür gibt es zu viel Esoterik. Das ist lang vorbei. Das war irgendwie in den 80ern. Da war irgendwie so, morgen sind wir alle Atheisten und haben es verstanden. Und da gab es einen fetten Turning Point 80 Jahre nach Einstein oder so. Ich hab das Gefühl, das ist das Gegenteil. Also es wird halt nur nicht mehr mit der Landeskirche oder dem heimischen Christentum gefüllt, sondern halt eben mit jede Menge anderen Religionen oder Plastikreligionen oder Esoterik.
Und wenn man jetzt, vielleicht das ist ja auch ein positiver Ausblick an der Stelle, in anderen Regionen der Welt das Christentum durchaus eine wachsende Religion. Also es ist ja nicht so, dass der Laden überall verkackt hat, oder verkackt, weiß ich nicht, aber genau, aber in Europa ist das so sozusagen, aber es ist auch ein europäisches Phänomen, was sich in anderen Ländern eben ganz anders darstellt. Das ist ja auch nochmal spannend. Warum schaffen wir es ja eigentlich in Europa gerade nicht und in anderen Teilen der Welt schon? sind die anderen Länder alle, jetzt bin ich ein bisschen gemein, sozusagen, sind die anderen Länder alle so viel rückständiger als Europa und haben es noch nicht verstanden, dass mit der Kirche nichts ist? Oder ist es vielleicht doch so, dass da, dass die Kirchen es da besser schaffen, in der Art und Weise, den, ich sag mal, den Nerv der Leute zu treffen?
Ja, ja, klar. Ich hätte doch noch einen Podcast, Vorschlag. Es gibt einen richtig heißen Podcast, die Netztheologen heißt
das. Habe ich auch gehört. Das soll super sein.
Die diskutieren über den heißesten Shit, den es gibt. Das müsst ihr euch anhören.
Darf ich kurz werben? Also ich mache ja mit Christian Engels den Yid-Podcast Vier Augen für ein Halleluja. Falls man sich mal mit Kino beschäftigen will, das ist was völlig anderes. Falls man mal sagt, nachdem ihr so viel über Kirche geredet habt bei den Netztheologen, jetzt habe ich mal Bock ins Kino zu gehen, dann hört gerne bei uns rein und ansonsten. Aber immer Netztheologen hören, das ist auf jeden Fall super.
Genau, damit lassen wir euch jetzt gehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr dabei wart, so lange durchgehalten habt.
Es hat sich gelohnt. Bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yid, dem evangelischen Content-Netzwerk.